Ja, meine lieben Damen und Herren, lieber Vorstand des Diözesanrates, lieber Herr Weber, liebe Aachenerinnen und Aachener, ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein kann, dass Sie mich eingeladen haben und auf diesen Tag des Austausches und der Diskussion. Ich möchte meine Überlegungen mal beginnen mit einer Debatte, die in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, auch im Vorfeld dieses synodalen Weges zur Frage Kirchenreform, Kirchenerneuerung, Kirchenkrise geführt wurde. Da konnte man oft hören, eine Gegenüberstellung, nämlich die Gegenüberstellung zwischen auf der einen Seite der Forderung, wir brauchen eine Erneuerung der kirchlichen Strukturen, und auf der anderen Seite wurde dem entgegengehalten, nein, es kommt nicht auf die Erneuerung der kirchlichen Strukturen an erster Stelle an, sondern an erster Stelle kommt es auf so etwas an, was man dann Evangelisierung nennt. Also eine Bekehrung der Herzen von innen her, eine wahrhafte Umkehr aus dem Glauben heraus, das sei das Entscheidende, und die Strukturreform, wer sich darauf sozusagen verstärkt und versteift, liegt falsch. Ich glaube, dass in allem ein bisschen Wahrheit ist, aber dass vor allem die Gegenüberstellung falsch ist. Und ich möchte das mit zwei Bildern begründen. Ein Bild aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Bereich der Poesie. Manche Menschen lieben Gedichte. Und jeder und jede, der oder die Gedichte liebt, weiß, ein Gedicht kann man unmöglich aufspalten in Form des Gedichtes und inhaltlicher Aussage. Das wäre absurd. Wer bei einem Gedicht nicht die Form, die Struktur des Gedichtes mit berücksichtigt, hochgradig ernst nimmt, dem zerfließt der Inhalt, die Botschaft, die Aussage des Gedichtes zwischen den Fingern. Und die Form des Gedichtes ist sein Versmaß, sein Reimschema, sein Rhythmus, seine Strophenanordnung, seine Metrik etc. Also das Gedicht, die Poesie als ein Vergleich vielleicht für den Glauben. Ich finde es nicht so absurd, diesen Vergleich zu machen, wenn wir uns fragen, worum geht es in beidem? Beides Mal geht es um eine Art von Botschaft. Die Botschaft der Poesie ist ähnlich wie die Botschaft des Glaubens. Ich möchte es mal nennen, etwas Zerbrechliches. Die Aussage eines Gedichtes kann man nicht beweisen. Es kommt darauf an, sie in der angemessenen Form zu Gehör zu bringen. Und dann kann sie so stark wirken wie kaum ein anderer Text. Und der Glaube, da liegt doch viel sehr parallel. Auch die Botschaft des christlichen Glaubens können wir nicht mit mathematischen Formeln oder gar auf dem Weg des Verwaltungsrechts andemonstrieren, herbeizaubern, institutionell erweisen. Auch der Glaube, auch die Botschaft des Glaubens hat etwas Zerbrechliches. Man könnte auch sagen, etwas Zärtliches. Etwas, das einem schnell zwischen den Fingern zerrinnen kann, wenn diese Botschaft des Glaubens nicht in der richtigen Art und Weise, und das ist eben die Form, die Struktur, und das ist die Frage, wie wir miteinander Kirche sind, in welchen Gefäßen, in welcher Verfasstheit wir diesen Glauben zur Geltung bringen. Das erste Beispiel also die Parallele zur Poesie und daraus für mich ganz naheliegend die Einsicht, es wäre falsch, bei der Frage nach der Lebendigkeit des christlichen Glaubens Form und Inhalt zu trennen und zwischen Kirchenreform auf der einen Seite und der sozusagen reinen Evangelisierung der Herzen strikt zu trennen. Beide haben etwas miteinander zu tun. Und ein zweites Beispiel, ganz anders gelagert aus dem politisch-gesellschaftlichen Bereich. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran, vor ein paar Jahren gab es mal eine sehr lebhaft geführte Debatte um die Frage, war die DDR ein Unrechtsstaat? Die Menschen haben sich die Köpfe eingeschlagen über diese Frage und viele haben sich aber auch verwundert die Augen gerieben, weil sie intuitiv gespürt haben, auch hier liegt die Wahrheit irgendwie in der Mitte und die Fragestellung ist schon problematisch oder falsch. Da gab es die einen, die sagten, ja, natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat, denn Mauerbau, Schießbefehl und die massiven Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten lassen doch gar kein anderes Urteil zu. Und die anderen wandten ein, so einfach ist es nun nicht, denn eine solche Sicht wird den Menschen, die in diesem Staat und in dieser Gesellschaft Ostdeutschlands gelebt haben, überhaupt nicht gerecht. Die Vokabel Unrechtsstaat ist eine pauschale Abwertung der gesellschaftlichen und auch privaten Erfahrungswirklichkeiten und deshalb einfach fehl am Platz. Für die gegenwärtige Lage der Kirche lassen sich beide Positionen übersetzen, finde ich. Und dann muss man sagen, ja, in dieser so heftig umstrittenen, schuldig und damit ungerecht gewordenen Kirche gibt es auch Menschen, Orte und Gelegenheiten, durch die wirklich das spürbar wird und auch immer geworden ist, wovon Kirche zeugen soll, Gegenwart Gottes unter den Menschen zu sein, seine befreiende Nähe, die zu befreiendem Handeln ermutigt. Und zugleich ist aber auch evident, nein, in dieser Kirche, diese Kirche hat wie Missbrauchs- und Vertuschungsskandal die Frustration so vieler, der Auszug schon so vieler zeigen, diese Kirche hat ganz offensichtlich an mancher Stelle die falschen Kleider an. Ihre Strukturen und Funktionsweisen, ihr Recht, ihre, wenn ich das so sagen darf, amtliche Raison d'être sind vielfach nicht geeignet, um die ihr anvertraute Botschaft bestmöglich zur Geltung zu bringen. Die Folge ist, dass alle, die sich in den Dienst dieser Botschaft stellen, immer wieder gegen gewaltige Kräfte anarbeiten müssen, die von dieser formalen Gestalt der Kirche ausgehen. Das betrifft Pfarrer und Priester. Das betrifft Laien, das betrifft Verantwortliche, das betrifft einfache Gemeindemitglieder und das betrifft auch reformorientierte Bischöfe. Sie sind alle gefangen in dieser Logik. Es ist die Logik einer scheinbar fugendicht kirchenrechtlich besiegelten Kohärenz, in der viele das Gefühl gewinnen, man muss eigentlich gegen den äußeren Rahmen der Kirche ankämpfen, wenn man dem Geist der biblischen Botschaft Raum verschaffen will. Dass die Form der verfassten Kirche mit ihren institutionellen Arrangements, dem institutionellen Raum, den diese Kirche uns allen bereitstellt, dass also diese kirchliche Institution dabei helfen würde, den Geist der biblischen Botschaft Raum zu verschaffen, ist jedenfalls oft eine idyllische Vorstellung und geschieht viel seltener, als es sein sollte. Und deshalb trifft auch das Urteil mit dem Unrechtsstaat aus dem politischen Vergleich in einer gewissen Weise zu. Ja, für sehr viele Gläubige fühlt sich die Kirche in dieser verfassten Art und Weise nicht so an, als ob man in ihr den biblischen Glauben auf angemessene Weise leben könnte. Wie wollte man die Geschlechterdiskriminierung im Ämterzugang, die hierarchische Differenzierung zwischen Klerus und Laien oder auch die monarchistische Verfassungsordnung der Kirche mit dem Glauben an einen befreienden, an einen gerechten und barmherzigen Gott, der alle Menschen in gleicher Würde geschaffen hat, zusammenbringen. Und deshalb, meine ich, müssen wir uns heute mehr als bisher der Frage nach der Form des Kircheseins zuwenden. Die Frage nach den Gefäßen, in denen wir den christlichen Glauben als Kirche leben möchten und sollen. Das wurde aus meiner Sicht in den Reformdiskursen der vergangenen Jahrzehnte zu sehr vielleicht vernachlässigt. Oft wurde gesagt, ja, das ist ja, also das Kirchenrecht, das ist sozusagen eine nachgeordnete Größe, das ist ja nur Recht. Und dabei wurde verkannt, dass Kirche ihrem innersten Wesen nach soziale Gemeinschaft ist. Gottes Volk zu sein, ist die Berufung des christlichen Glaubens, und Gottes Volk zu bilden, ist automatisch immer ein soziales Ereignis. Das heißt, da kommen Menschen zusammen und bilden Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft zu bilden, hat bestimmte Folgen. Das hat bestimmte Risiken und Chancen. Eine Gemeinschaft zu bilden bedeutet, es braucht so etwas wie eine Orientierung über eine Richtung, in die diese Gemeinschaft gehen soll. Da taucht unmittelbar die Frage auf, wer gibt diese Orientierung? Wer ist berechtigt, befugt? Wer darf mitwirken daran, über diese Orientierung zu deuten, zu reden, zu interpretieren? Denn diese Orientierung fällt nicht einfach vom Himmel. Sie muss gemeinsam in der jeweiligen Zeit immer wieder neu gefunden werden. Eine soziale Gemeinschaft, die Kirche ist, führt ganz automatisch dazu, dass es bestimmte Funktionen, Zuordnungen, Funktionsweisen, Ebenen, Zuständigkeiten gibt, wie das in jeder sozialen Gemeinschaft der Fall ist. Und damit stellt sich die Herausforderung, Regeln zu haben, wie diese Zuordnungen, dieses Miteinandersein als sozialer Gemeinschaft auch funktionieren soll. Und deshalb ist die Frage nach der Verfasstheit des Volkes Gottes eine ganz zentrale und eine theologische Frage. Die Verfassungsform der Kirche also als ein Problem. Das ist jetzt mein zweiter Abschnitt, und ich möchte diese Thematik mit exemplarisch veranschaulichen, wo ich das als Problem bezeichne, und ich möchte drei Punkte herausgreifen. Wie sieht also diese Verfasstheit des Kircheseins im realen Katholizismus, im römischen Katholizismus der Gegenwart konkret aus? Ich möchte es anhand von drei Kriterien aufzeigen. Das erste ist die Frage, was ist das leitende Kriterium? Mit anderen Worten, der Maßstab der kirchlichen Verfassung. Die zweite Frage ist die Frage nach der Macht. Wie organisiert sich die Macht in der Kirche, die Machtausübung? Und die dritte Frage, das dritte Kriterium, ist die Frage nach Mitwirkung und Beteiligung. Zum ersten Punkt, ich nenne es das Basiskriterium der kirchlichen Verfassung. Werfen wir einen Blick auf die Seite in den demokratischen Rechtsstaat. Das hilft nur, um nachher den Bogen wieder zurückzuspannen. Was ist das Leitkriterium unserer bürgerlichen Existenz im demokratischen Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland? Da haben wir das Grundgesetz, und da heißt es im ersten Artikel, die Menschenwürde ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Daraus gehen die Menschenrechte hervor, die dann das gesamte Recht der Bundesrepublik, der deutschen Gesellschaft durchziehen, durchprägen und auf die alles rechtliche und politische Handeln letztlich verpflichtet ist. Der Gesetzgeber kann nicht über die Menschenrechte hinweggehen. Wenn politische Instanzen, Behörden agieren und handeln, hat jede Bürgerin und jeder Bürger immer das Recht zu prüfen und notfalls vor Gericht zu ziehen mit der Frage, kommt die Menschenwürde darin, in diesem politischen Handeln, angemessen zum Ausdruck. Ich will damit also sagen, für unsere politische Existenz als Bürger eines Staates ist es uns sehr wichtig und selbstverständlich, ein solches Basiskriterium zu haben, an dem das gesamte Miteinander ausgerichtet und organisiert wird. Dieses Basiskriterium ist die Menschenwürde. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, wie viel Streit es darum gibt. Was heißt Menschenwürde in der Pflege? Ist die Hartz-IV-Gesetzgebung menschenwürdekonform? Und so weiter. Der Fächer lässt sich öffnen und viele Fragen finden. Aber der Gewinn unserer politischen Existenz ist es, dass wir dieses Kriterium haben, über das zu Recht gestritten werden kann und zuweilen gestritten werden muss. Wir haben etwas in der Hand, womit man politischen Streit machen kann, womit man aber auch den Rechtsweg beschreiten kann und von Gerichten prüfen lassen kann, richtet sich diese oder jene Maßnahme an diesem Basiskriterium der Menschenwürde aus. Das ist ein unglaublicher Gewinn, ein Freiheitsgewinn in der politischen Geschichte, der jahrhundertelang erkämpft, erstritten, erlitten werden musste, bis er Wirklichkeit wurde. Und vielleicht kann man in Klammern sagen, viele Menschen, die dafür gestritten haben, fühlten sich auch von der christlichen Botschaft motiviert, von der Botschaft von der gleichen Würde aller Menschen. Und von dort zu den Menschenrechten ist es ein sehr kurzer Weg. So. Werfen wir von dort den Bogen zur Kirche, zur kirchlichen Verfassung. Die Kirche hat auch eine Verfasstheit, die sich im kanonischen Recht, im Kirchenrecht niederschlägt. Dahinter steht eine bestimmte amtliche Theologie, die sich im Weltkatechismus etwa niederschlägt, in vielen anderen Dokumenten der Weltkirche, des römischen Katholizismus. Was ist dort das Basiskriterium? Man könnte jetzt meinen, ja, das müsste doch etwa parallel zum Staat, zum Rechtsstaat, die gleiche Würde aller Getauften oder so sein. Das ist es aber nicht. Das Innere, der innere Maßstab des Kirchenrechts ist ein anderer, auch schön und wertvoll, aber für unsere gegenwärtige Kirchenlage problematisch. Das Basiskriterium des Kirchenrechts ist die möglichst sichere und erfolgreiche Vermittlung des Heiles. Ja. Danach ist das ganze Kirchenrecht aufgebaut. Die Ämter, die Aufgabe haben, Heil mit Vollmacht zu vermitteln. Die Sakramente als Instrumente sozusagen, über die Menschen zu Empfängern dieser Heilszusage Gottes kommen können. Das ist die innere Logik des Kirchenrechts. Jetzt kann man sagen, was ist denn falsch daran? Und da würde ich darauf antworten, naja, an dem Wert, Gottes Heilszusage als Kirche zu vermitteln, ist überhaupt nichts falsch. Das ist Aufgabe der Kirche. Das Problem ist, dass das Kirchenrecht und die kirchliche Verfassungsordnung nicht in gleicher Weise Maß nimmt bei der unveräußerlichen Würde jedes Einzelnen, sondern bei einem inhaltlichen Anliegen der Heilsvermittlung. Und da kann dann schon mal sozusagen die berechtigten Interessen Einzelner in schwierigen Situationen, wenn sie nicht ganz konform gehen mit amtlicher Theologie, unter die Räder gelangen. Gehen wir wieder einen Schritt zurück auf die staatliche Seite. Es gibt auch in der Geschichte, in der politischen Geschichte, staatliche Verfassungen, in denen nicht die Menschenwürde das Basiskriterium ist, sondern ein inhaltliches Anliegen. Erschrecken Sie jetzt nicht über meinen Vergleich, es ist nur eine Hilfe. Natürlich vergleiche ich jetzt nicht die römische Kirche mit totalitären Staaten. Was ganz anderes, geht um andere Anliegen. Aber was Ihre Verfassungsordnung betrifft, gibt es Ähnlichkeiten. Etwa die Verfassung des nationalsozialistischen Deutschlands oder auch sozialistische Staaten. Nicht die Menschenwürde als leitendes Kriterium für alles staatliche Handeln annahmen, sondern ein inhaltliches Anliegen ins Zentrum, in die Mitte stellten, nach dem sich alles richten sollte. Vielleicht erinnern sich noch manche von Ihnen an den Nationalsozialismus, manche Ältere oder über ihre Eltern die Erzählungen. Da war das inhaltliche Anliegen die Homogenität der Volksgemeinschaft, die rassische Homogenität der Volksgemeinschaft. Danach hat sich das staatliche Recht geordnet, Nürnberger Rassegesetzgebung, die Diskriminierung der nicht-arischer Bürgerinnen und Bürger, die ausgemeindet wurden, mit den schlimmsten Folgen, die uns allen vor Augen stehen. Oder, anderes Beispiel, die sozialistischen Staaten, die auch ein inhaltliches Anliegen in den Mittelpunkt stellten, nämlich die Umdrehung der Herrschaftsverhältnisse und den Austausch der Besitzverhältnisse. So. Und auch nicht die Menschenwürde. Beide Wege bezeichnen wir heute als totalitär und sind fest davon überzeugt, dass es grobe Irrwege für die Frage sind, wie Menschen miteinander leben, zusammenleben sollen. Ich sage nicht, dass die Kirche vergleichbar ist mit totalitären Staaten, aber ich sage, dass viele Probleme, denen wir in unserer heutigen realen Kirche begegnen, damit zu tun haben, dass es in der Kirchenverfassung keine sozusagen notstandsfeste, gefahrenresistente Verankerung der unveräußerlichen Personenwürde jedes einzelnen Kirchenmitglieds gibt, sondern ein inhaltliches Anliegen, die Heilsübermittlung, das zentrale Anliegen ist und wie das Heil vermittelt wird. Darüber gibt es eine autoritäre Instanz oder eine autoritative Instanz, die darüber autoritativ, also letztgültig mit Autorität befindet. Das ist das römische Lehramt. Und die Beteiligung also etwa der Getauften ist nicht konstitutiv verankert. Und also das war jetzt so ein bisschen ein Ausflug. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt noch nicht auf dem Weg liegen gelassen in Verfassungsrecht. Ich beende den Ausflug jetzt auch ganz schnell wieder. Aber ich glaube, er ist wichtig, weil er uns vor Augen führen kann, wo auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, nämlich bei der Frage, was sind die Bauprinzipien dieser Kirche, es Konstruktionen gibt, die hochproblematisch sind. Und aus meiner Sicht sind sie wesentlich verantwortlich für so viele Spannungen, Verdrehungen, Sackgassen, Blockaden, an denen wir bis in unsere gemeindliche, pastorale Praxis und im Kirchenhandeln unserer Zeit zu leiden und damit zu kämpfen haben. Das war das erste Kriterium, ich mache ein bisschen kürzer, das zweite und das dritte, weil es sich davon ableitet. Das zweite ist die Frage, ich habe es genannt, die Frage mit der Macht. Die Kirche ist ihrer Verfassung nach eine absolutistische Monarchie, das heißt, sie beansprucht, die heilige Herrschaftsgewalt Christi zu verkörpern. So, das nennt man dann im Fachvokabular die Sacra Potestas, die heilige Gewalt. So, und diese Sacra Potestas, diese heilige Herrschaftsgewalt Christi, ist ein toller Anspruch, ein hoher Anspruch. Den beansprucht die Kirche, über die Bischöfe als den legitimen Apostelnachfolgern zu verkörpern in der Person des Episkopus, des Bischofs. Und der wiederum gibt es über das Sakrament der Weihe an diejenigen weiter, die ihm dabei helfen sollen, diese Herrschaftsgewalt auszuüben. Die Priester, das geweihte Amt. Sie sollen diese Herrschaftsgewalt, damit ist der Stand des Klerus beschrieben, sie sollen diese Herrschaftsgewalt vollmächtig ausüben und die Idee dahinter ist es, dass es eine personale Stellvertretung ist, also eine personale Repräsentation. Also die Idee, eine Person, der Bischof oder der Priester, kann wirklich diese Herrschaftsgewalt Christi darstellen und stellvertretend ausüben. Das ist der Gedanke der Monarchie. Monarchie heißt lateinisch Alleinherrschaft. Einer ist befugt, alleine zu herrschen. Ich will es erstmal ganz unpolemisch sagen, ja, sondern von der Idee her. Einer ist befugt, alleine zu herrschen, weil er, dieser Gedanke der Herrschergewalt Christi, ist theologisch jetzt auch schlüssig, Inhaber der ihm übertragenen Herrschaftsgewalt ist. Politische Geschichte hat andere Erfahrungen gemacht. Da haben viele Menschen die Erfahrungen gemacht, Macht kann missbraucht werden. Menschen können selbst bei bestem Willen ihre ihnen übertragene Macht auch missbrauchen. Zu schlimmen Taten. Der Missbrauch in der katholischen Kirche zeigt es. Und es ist übrigens nicht nur die Missbrauchskrise, es ist eine Doppelkrise, die Krise des Missbrauchs und der Vertuschung. Vertuschung ist, ich will überhaupt nicht werten, aber es ist so schlimm wie der Missbrauch selbst. Dass nämlich, wenn etwas Schlimmes passiert ist, es keine gewährleisteten Mechanismen der Institution gibt, dass alles dafür getan wird, dass das möglichst aufgedeckt wird und alles dafür getan wird, dass es möglichst nicht mehr vorkommt. So. Vertuschung ist natürlich viel leichter in einem monarchischen System als jetzt politische Geschichte wieder, in einem System, das sich dazu durchringt, die Gewalten zu teilen. Die Idee der Gewaltenteilung. Das ist ein kluger Gedanke. Und bevor jetzt manche von Ihnen vielleicht sagen, ach, man kann doch nicht einfach die politische Geschichte auf die Kirche übertragen, führen wir uns die Gedanken zumindest einmal vor Augen, bevor wir dann sagen, wo er hilft im Vergleich und wo vielleicht auch nicht. Gewaltenteilung ist ein kluger Gedanke, weil er schon davon ausgeht, dass es in sozialen im Gemeinwesen Leitung braucht, Steuerung braucht, dass es eine Instanz geben muss, die Orientierung und vorgibt und Entscheidungen trifft. Dass aber Menschen unter Macht auch Fehler und zum Teil große Fehler begehen können und dass es deshalb klug ist, die Macht auf verschiedene Momente, in verschiedene Momente zu untergliedern, zu verteilen. Die Idee der Gewaltenteilung. Wir haben, Angela Merkel ist nur Inhaberin einer Gewalt, nämlich der ausführenden Gewalt, der Regierungsgewalt. Neben ihr, neben der Bundesregierung, gibt es auch noch die gesetzgebende Gewalt, das Parlament. Das gibt die Gesetze, an die sich die Regierung dann halten muss. Und nochmal unabhängig von diesen beiden Gewalten gibt es die rechtssprechende Gewalt, die Gerichte, die überprüfen, ob die Regierungen die Gesetze auch richtig angewandt haben. So, das ist, ich weiß, ich idealisiere, aber auf dem Papier ist das die Idee. Und weil wir das aber verbrieft so haben, haben wir auch etwas, worauf wir uns berufen können, wenn es mal nicht richtig läuft. So. In der Kirche ist es ungefähr so, der Episkopus, der Bischof, ist Inhaber aller drei Momente dieser Gewalten. Er erlässt als höchster Gesetzgeber seines Bistums selbst die Gesetze, nach denen er als oberster Regent auch handelt, die er selbst ausführt. Und also er ist Gesetzgeber, er ist Regent, führt sie aus und er ist auch noch höchster Richter, erster und höchster Richter, oberster Richter seines Bistums und kann darüber befinden, ob sie richtig angewandt worden sind. Deshalb gibt es ja jetzt momentan auch so viele Diskussionen, dass wir so etwas wie Verwaltungsgerichtsbarkeit brauchen. So, also wir haben es in der Kirchenleitung mit einem ganz lupenreinen monarchischen System zu tun, das theologisch sakral begründet wird. So. Und ich habe schon gerade den Schwenker zur Missbrauchs- und Vertuschungskrise gemacht. Die Einsicht hat sich auch bei den deutschen Bischöfen zumindest ansatzhaft durchgesetzt, dass in dieser Form der Machtausübung ein Problem besteht und dass die Missbrauchskrise ein Augenöffner war, dass es dieses Problem gibt. Ich muss sagen, es ist dramatisch, dass es dieses Augenöffners bedurfte, dass die Kirche und auch die Bischöfe jetzt endlich sich dieser Frage hoffentlich ernsthaft auch widmen. Und man darf gespannt sein, also wenn man das ernst nimmt, was Bischöfe jetzt sagen, wir müssen an die Frage nach der Macht ran, dann wird man über kurz oder lang, wenn Sie jetzt im Kopf haben, wie ich diese theologische Begründung der Monarchie, der kirchlichen Monarchie geschildert habe, dann wird man über kurz oder lang an das Fundament dahinter ja ran müssen, weil sich dann die Frage stellt, wie können wir denn ein kirchliches Amt denken, das gewaltenteilig ist und trotzdem theologisch für wertvoll und für richtig befunden wird. Einen Gedanken hätte ich. Und er ist gar nicht so fernliegend und er ist auch überhaupt nicht ketzerisch. Es ist die theologische Überlegung, ob nicht der Einzigartigkeit, der Größe und der Heiligkeit des Gottes, an den wir glauben, es viel angemessener ist, eine Vielfalt der Zeichen, die ihn repräsentieren sollen. Auf eine monarchische Weise den Anspruch zu erheben, die Herrschergewalt Christi, die der Kirche übertragen ist, darzustellen, ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, ja irgendwie auch ein putziger Gedanke, ein schöner Gedanke, ein hehrer Gedanke, kann ich auch wertschätzend sagen. Und dieser Gedanke ist in einer Zeit entstanden und in einem geistigen Kontext, in dem er schlüssig war. Wir sollten uns nicht anmaßen, quasi als Heutige, also einfach nur verurteilend darüber zu reden. Aber wir müssen es rekonstruieren als einen zeitbedingten Versuch, Kirche zu bilden. Mit den denkerischen und auch politischen Werkzeugen und Mitteln, die in einer bestimmten Zeit eben zur Verfügung standen. Und das war weit vor der Geschichte demokratischer Freiheiten, der Freiheitsgeschichte der Menschheit, der Idee der Menschenrechte, dass diese Kirchenverfassung sich so formuliert hat. Und daraus ergibt sich aber aus meiner Sicht die Herausforderung für heute, den Prozess nicht anzuhalten, sondern immer weiter. Und hier muss Ämterstruktur, Institution der Kirche heute gedacht werden, um das Anliegen, um das es ihr geht, adäquat angemessen auszudrücken. Und da meine ich, dass sich der Gedanke der Gewaltenteilung, das hatte ich jetzt gerade schon kurz genannt, durchaus auch theologisch ausdrücken lässt, indem man sagt, wir werden letztlich diesem Gott, an den wir glauben, besser gerecht. Und es ist ein Zeichen auch der Demut, wenn Sie so wollen, als Kirche den Abstand einzupreisen, den Abstand spürbar zu machen von uns als Kirche, die wir diesen Gott, an den wir glauben, nie besitzen können, aus dem wir leben. Aus dem wir leben, den wir erhoffen dürfen, für den wir natürlich Praktiken brauchen. Ich bin weit davon entfernt, alles, was sich im Lauf der Kirchengeschichte an Gewohnheiten, an Praktiken, an Traditionen herausgebildet hat, pauschal zu verurteilen. Denn das ist die Sprache unseres Glaubens, die wir brauchen und auf die wir notwendig angewiesen sind, um diesen Glauben auszudrücken. Aber wir müssen immer vor Augen haben, diese Sprache ist zeitbedingt. Sie ist Kind ihrer Zeit. Und es wäre verhängnisvoll, diese Sprache, mit dem wir ein Wort, eine Antwort auf das Wort, auf das erste Wort Gottes geben wollen, auf einen bestimmten Moment und auf einen ganz bestimmten Ausdruck zu fixieren und einzufrieren. Wir müssen es flexibel halten und die Dynamik in der Zeit für unsere Zeit uns bewahren und erhalten, das ist Treue im Glauben. Also Macht, die fehlende Gewaltenteilung, Kirche als absolutistische Monarchie. Drittes Element, Mitwirkung und Beteiligung. Und man kann jetzt die Schlussfolgerungen aus den ersten beiden Aspekten ziehen und sehen, in einem solchen Modell einer kirchlichen Gemeinschaft, ohne den Artikel der Menschenwürde, der allen Kirchenmitgliedern ihren unveräußerlichen Ort gibt, eine Verfassung, die sozusagen bottom-up, von unten her, von den Getauften her aufgebaut wäre, mit einer monarchischen Leitungsstruktur, kann Mitwirkung und Beteiligung der Kirchenmitglieder keine verbindlich festgelegte sein, sondern eine gewährte und geduldete, oft genug. Und das zeigt sich etwa, wenn heute so oft der Begriff der Synodalität benannt wird. Der Begriff, dass ich glaube, dass man sich auch klar sein muss und aufpassen muss, nicht einem Etikettenschwindel zu unterliegen. Ich glaube, dass das Wort Synodalität heute in der Kirche oft deswegen so oft und gerne benutzt wird, weil man irgendwie jetzt auch kirchlich glaubt, da haben wir nochmal so einen dritten Weg. Also Demokratie ist ja was rein Säkularisiertes, Modernes, Modernistisches. Das Alte geht jetzt auch nicht mehr einfach. Synodalität ist sowas, sozusagen die typisch kirchliche Form der Beteiligung. So, jetzt muss man auch sehen, woher kommt der Gedanke der Synodalität? Das ist ursprünglich ein altkirchliches Prinzip, wie in der frühen Kirche der ersten Jahrhunderte die Leiter der einzelnen verstreuten Ortskirchen, die Bischöfe dort, die Gemeindeleiter, miteinander so etwas wie Weltkirche versucht haben zu bauen, also Universalkirche. Denn die mussten sich ja auch verständigen, ohne WhatsApp und Internet und Flugzeuge, mit denen man zu Konferenzen ohne Probleme zusammenkommen konnte, war auch in der frühen Kirche die Erfordernis da, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir gemeinsam als Christuskirche erkennbar sind und uns so verstehen gemeinsam. Und da war jetzt der Gedanke der Synodalität sozusagen das Missing Link oder ein Element zu sagen, also Bischöfe sind dazu aufgerufen, ein Stück Weg gemeinsam zu gehen, synhodos, das heißt griechisch, also gemeinsame Wegstrecke, nichts anderes, ja, zusammen einen Weg zu gehen, Synodalität, sich gemeinsam im Austausch zu sehen. So. Das ist kirchengeschichtlich wertvoll, ganz wichtige Etappe, Aber wir können jetzt nicht heute ein Prinzip sozusagen aus den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte einfach eins zu eins als uns verkaufen lassen oder für uns hernehmen und sagen, das ist jetzt die Lösung aller Fragen nach Beteiligung und Mitwirkung der Kirchenmitglieder. Denn, und woran zeigt sich das konkret in der Kirchenverfassung? Ja, viele von Ihnen haben auch vielleicht die Erfahrung schon gemacht, die Mitwirkung in den sogenannten Räten dieser unserer Kirche, in den Pfarrgemeinderäten oder im Diözesanrat, ist eine reine Beratungsfunktion. Und es ist, also das ist natürlich schön und wertvoll, ich will das ja überhaupt nicht geringschätzen. Aber viele machen eben auch leider die Erfahrung, dass sie also herzlich eingeladen sind zu beraten, aber entscheiden tun nachher andere. Und vielleicht auch ganz anders. Ja. Und das, man macht zum Teil sehr frustrierende Erfahrungen. Und ich selbst kenne aus eigener Erfahrung und aus dem Bekanntenkreis viele, die angefragt wurden, möchtest du nicht dich bereit erklären, im Pfarrgemeinderat zu kandidieren? Und die dann sagen, du pass mal auf, also ich bin gläubig, ich bin Christ, ich möchte für meine Kirche im Prinzip was tun. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ressourcen, die ich hergeben möchte für ein Engagement, von dem der Ausgang vollkommen unter einem Willkürverdikt liegt, der Willkür also der kirchlichen Instanzen ausgeliefert ist. Und ich kann mal Glück haben, der Pfarrer ist, und oft ist es ja Gott sei Dank der Fall, dass Priester, Gemeindeleiter das ganz sensibel spüren. Und Priester und Gemeindeleiter, Pfarrer sind oft die Ersten, die einen Sensus für die Bruchstellen haben, die ich versuche hier zu beschreiben. Weil nämlich auf ihrem Rücken diese Spannungen ausgebadet werden müssen. Sie selbst, Priester und Pfarrer, müssen oft zusammenhalten, weil sie als Inhaber der Amtsgewalt vor Ort, in der Gemeindekirche vor Ort, diese phasenverschobenen Welten zusammenhalten müssen. Einerseits mit ihrer Ortskirche Gemeinde zu sein und auf der anderen Seite aber in der Rechtfertigungspflicht vor ihrem Bischof und dieser dann wieder vor römischen Behörden zu stehen für Kirchengesetze, die dem ganz zuwiderlaufen, was die Gemeinde vor Ort als authentischen Ausdruck ihres Christusglaubens in dieser Zeit sieht und erkennt. Also ich will, nur damit es klar ist und nicht so einen Zungenschlag kriegt, es ginge mir hier um eine Polarität, also Klerus versus Laien. Das ist die vollkommen falsche, das wäre vollkommen falsch und naiv, das so zu sehen. Sondern es geht darum zu sehen, dass wir alle gemeinsam Kirche in einem Gefäß leben müssen, das, so ist meine These, den wesentlichen Anliegen für die Kirche da ist, nicht gerecht werden kann. Und darunter leiden alle in der Kirche, Laien, Priester und sogar reformbereite Bischöfe. So, reformbereite Bischöfe. Reformbereite Bischöfe vergleiche ich oft mit, und davon gibt es ja Gott sei Dank einige, vergleiche ich oft mit durchtrainierten Athleten, Leichtathleten, die aber, bevor sie jetzt auf die Wettkampf, auf die Tartanbahn gehen, zum 10.000-Meter-Lauf, erst noch in eine metallene Ritterrüstung einsteigen müssen. Das ist ihr Amtskleid. Das ist ihr Amtskleid. Das, gestatten Sie mir, dass ich auch manchmal ein bisschen salopp rede, um die Dinge im Bild zu fassen und sichtbar zu machen. Es ist natürlich nur ein Bild und an mancher Stelle auch wieder schräg. Aber man kennt das. Das Gespräch mit dem neu geweihten Bischof, der, also ich kenne ihren jetzt gar nicht, ich bin eher Münster-Osnabrück orientiert und kenne auch einige Bischöfe und im persönlichen Gespräch umgängliche, verständige, theologisch hochsensible Menschen, aber man merkt dann, das Amtskleid hat eine Rigidität, eine Starre, die lähmend wirkt. Und das kann man nicht einfach nur diesen Menschen, die da jetzt Bischof geworden sind, anlasten oder sagen, du musst eben flexibler sein, sondern, das ist meine These, es liegt an der Form, in dem diese Kirche Ämter bereitstellt und diese Menschen dort in das Amtskleid hineinzwingt. So, Es ist eben ein monarchisches Amtskleid. Also ich war bei Mitwirkung und Beteiligung, die Räte keine verbindliche Mitwirkung. Viele erklären sich nicht mehr bereit dazu, auch Verantwortung zu übernehmen. Und man kann es ihnen nicht vorwerfen, weil großer Soziologe unserer Zeit, Hartmut Rosa, hat ein wichtiges Buch geschrieben, das heißt Resonanz. Und der Gedanke darin lautet, für Menschen heute ist, um Sinn im Leben zu erkennen, das entscheidende Kriterium, erfahren Sie Ihr eigenes Engagement als selbstwirksam. Also der Gedanke der Selbstwirksamkeit. Das ist jetzt überhaupt kein hochtheoretischer Gedanke, sondern aus unserer aller Lebenswelt nachvollziehbar. Wenn Sie Ihren Garten umbauen, dann sind Sie einfach glücklich, wenn Sie am Ende des Tages gesehen haben, dieses Beet habe ich hingekriegt. Oder wenn Sie ein Möbel aufbauen oder wenn Sie in einem Chor singen und am Ende die Matthäus-Passion aufführen. Das ist ein großes Werk, das entsteht und man hat sich selbst als man kann sich selbst als selbstwirksam erleben. So, und ich glaube, das Problem ist, dass in der Kirche wir in ein Gewand gezwängt sind, dass es konstitutiv oft unmöglich macht, uns als selbstwirksam zu erleben. Und das ist ein dramatisches Problem und es widerspricht den elementaren Botschaften des christlichen Glaubens, der uns doch sagt, geht hinaus in diese Welt, gestaltet diese Welt, ihr habt etwas im Gepäck, das euch alles gibt, um das tun zu können. So. Das Paradox also, eine Kirchenverfassung, die gegen die eigenen theologischen Impulse ist, die und uns alle in gewisser Weise festhält. Das war hier der Gedanke. Wir leben also im permanenten Ausnahmezustand. Wie damit umgehen? Ich habe 3, 4 Bildworte, um mal zu skizzieren, was das mit uns allen in dieser Kirche macht. Was da mit uns passiert, die wir in solchen Gewändern versuchen, Kirche zu sein und zu leben. Wir sind beständig gezwungen, Moral vor Recht walten zu lassen. Und ich würde sagen, das Moral vor Recht ergehen zu lassen, ist ja so ein Sprichwort, das kann kurzfristig schon mal eine Methode sein und auch hilfreich sein. Wo man das aber dauerhaft langfristig praktizieren muss, ist es zutiefst ungesund, immerzu gegen die vorgegebene Grundordnung agieren und handeln zu müssen. Das betrifft 3 Personengruppen, die Amtsträger, sind gezwungen, also Moral vor Recht walten zu lassen. Ich muss nur eine große Debatte aufrufen, die Frage nach dem Kommunionempfang für wiederverheiratete Geschiedene oder für gemischt konfessionelle Paare, Fragen nach der Zulassung von Nicht-Katholiken als Taufpaten. Also wenn jetzt jeder Amtsträger hier nach Rechtslage agieren würde, würde diese Kirche nicht ein menschliches Gesicht zeigen. Und ich im eigenen Familienkreis habe ich es übrigens erlebt. Oder, was viele gar nicht wissen, viele von Ihnen sind vielleicht beauftragte Kommunionausteiler. Ja. Wenn Sie jetzt nach Rechtslage gehen würden, dann müssten Sie zur Kenntnis nehmen, dass Sie das nur ersatzweise sein dürfen, wenn Sie Laien sind. Nämlich für den Fall ist es möglich, Laien mit der Kommunionausteilung zu beauftragen, für den Fall, dass nicht genug Geweihte vorhanden sind, um das zu tun. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen abstruses Beispiel, weil das so fern von unserer kirchlichen Wirklichkeit liegt und in der gemeindlichen Praxis längst klar ist, das ist vollkommen in Ordnung und so. Aber ich will damit nur aufmerksam machen darauf, dass die Rechtslage, mit der wir Kirche sind, eine Sprache spricht, von der unsere Praxis, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 50 Jahren seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelt hat, meilenweit entfernt ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, geht doch ganz gut jetzt, was gräbt der da im Recht so rum und in dieser Rechtslage? Ja, das kann man natürlich sagen, solange es gut geht. Viele Menschen in Gemeinden machen aber die Erfahrung, sie sind über 25 Jahre mit ihrem Pfarrer hervorragend ausgekommen, weil er sich wirklich als Teil ihrer Gemeinde verstanden hat, als Teil des Gottesvolkes der Kirche vor Ort und ein ganz partnerschaftliches Miteinander gepflegt hat, auf Augenhöhe man sich beteiligen konnte. Jetzt geht er in Ruhestand oder ist versetzt und der neue Pfarrer oder Priester ist also der schneidige Jungpriester mit strengem neuscholastischem Profil und die Kirchenverfassung erlaubt es jetzt, dass von heute auf morgen sich das Blatt um 180 Grad wendet. Ich dramatisiere nicht, das gibt es wirklich und ich kenne zahlreiche solcher Fälle, wo Gemeinden, in denen über Jahrzehnte eine breite, von hoher Motivation und Beteiligung getragene Gemeindekultur gewachsen war, binnen von 2 Jahren heruntergewirtschaftet werden, weil die Kirchenstruktur so ist, dass das ganz legal möglich ist, dass sozusagen durchregiert wird. Und das ist ein Problem. Machen Sie mal den Vergleich zu unserer politischen Form, zu unserer politischen Existenzweise in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir jetzt eine Regierung bekommen, die Ihnen gar nicht gefällt. Das kommt ja auch mal vor bei Regierungswechseln. Sie haben die anderen gewählt. Sie wollten nicht die Regierung, die gerade dran ist. Sie müssen keine fundamentale Angst haben, dass in 2 Jahren dieses Land komplett anders aussieht. Ja, ein paar Entscheidungen werden anders getroffen werden, aber unser politisches Gemeinwesen hat Formen und Gefäße und ist abgesichert dagegen, dass Entscheidungen, die getroffen wurden, die gesetzt wurden, nicht von heute auf morgen sozusagen um 180 Grad auf den Kopf gestellt werden können. Das braucht viel länger. Und eine gewachsene politische Kultur ist abgesichert durch die Gefäße, in der wir Gesellschaft sind. So. Und das ist in der Kirche nicht der Fall. Und viele Menschen, die sich in der Kirche engagiert haben und dann ausgezogen sind, tun das, weil sie genau diese frustrierende Erfahrung machen. Der permanente Ausnahmezustand. Also die Amtsträger, dann die Laien. Schaut man auf die Laien, die in der Kirche Verantwortung übernehmen, kann man so verschiedene Strategien, wie man damit umgeht, mit dieser Situation feststellen. Die Strategie der kleinen Schritte. Menschen, die sagen, ich kann mich nicht für die große Reform einsetzen, dafür reichen meine Energien nicht. Ich beschränke mich darauf, in meinem Handlungsfeld, in dem ich es persönlich vielleicht auch ganz gut angetroffen habe, das zu tun, was mir möglich ist. Das ist legitim, das kann man so machen. Und das geht eine Weile auch ganz gut, aber es ist eben, es rührt nicht an die Grundproblematik heran. Das Handeln vieler lässt sich auch bezeichnen mit dem Wort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Etwa die Einführung eines Berufsbildes nach Vatikanum II und Deutscher Würzburger Synode, das Berufsbild der Gemeinde oder Pastoralreferentinnen und Referenten. Viele haben damals gehofft und sind offen auf dieses neue Berufsbild zugegangen, obwohl das an vielen Stellen eben nicht so ganz schlüssig eingefügt ist in die Ämterstruktur der Kirche, weil sie sich erwartet hatten, dass dies der erste Schritt auf einem weitergehenden Weg sein würde, auf einem Weg zu einer geschwisterlichen Kirche, in der eine strikte Dichotomie, eine Gegenüberstellung von Klerus und Laien langsam überwunden wird, auch theologisch. Heute müssen wir uns aber vor Augen führen und Rechenschaft darüber ablegen, dass dies nicht der erste Schritt, sondern dass dies ein Schritt war, dem kein weiterer gefolgt ist. Das tun, was eben möglich ist, habe ich schon gesagt. Viele gehen ins innere Exil, weil die großen Kämpfe eben nichts gebracht haben und man auch hierarchisch eingebunden ist. Und auch berufsmäßig viele Laien, die hauptberuflich in der Kirche sind, sehen die Problematik sehr klar, sind aber eben auch abhängig mit ihrem Einkommen und dadurch auch gehemmt, sich stärker zu engagieren. Guckt man auf die einfachen Kirchenmitglieder, in Anführungszeichen, fallen 2 Haltungen auf. Und da habe ich 2 sprechende Begriffe. Ich bitte Sie, die mir nicht übel zu nehmen. Der Begriff des Mundraubs und der Begriff der Ruinenpflege. Das kennzeichnet aus meiner Sicht das Verhalten vieler Menschen aus dem Bestand der sogenannten Kerngemeinden heraus, die frustriert sind, gerade im Zuge der Missbrauchskrise nochmal. Und jetzt meine ich Leute, die nicht immer schon zu den Kirchenreformern gehört haben, sondern Menschen wirklich aus der Kerngemeinde, treue Kirchenmitglieder, die vielleicht bei Kolping, bei der Frauengemeinschaft oder beim Kirchenschmuck sich aktiv betätigt haben und jetzt merken vor Ort, und ich habe ganz konkret ein Beispiel von meinen Schwiegereltern im Bistum Osnabrück vor Augen, wie geht die Bistumsleitung mit einem Missbrauchsfall um? Wie wird hier letztlich Vertuschung betrieben? Und wie wenig können Sie den Menschen wirklich trauen und vertrauen, die ihnen so lange auch Vorbild im Glauben gewesen sind Und das ist eine sehr frustrierende Erfahrung, eine sehr ernüchternde Erfahrung. Und da bildet sich so etwas heraus, was ich Mundraub oder Ruinenpflege nenne. Mundraub, man nimmt sich das, was man einfach braucht zum geistlichen Überleben. Viele Menschen, die erkennen, wie verdorben Teile dieser kirchlichen Kultur sind, geben ja deswegen nicht ihren Glauben auf, sondern sie können sehr wohl unterscheiden zwischen dem, woraus sie leben, und der Instanz, die vorgegeben hat, das zu vermitteln und von der sie jetzt enttäuscht sind. Und das führt dann dazu, dass man schaut, wo sind die Lagerfeuer in dieser Ruinenlandschaft unserer Kirche, an denen man sich noch wärmen kann und die man einfach braucht. Das mag die kontemplative Samstagsvorabendmesse sein oder das Verbandswochenende, wo man mit Gleichgesinnten aktiv ist, oder vielleicht das Taizé-Gebet. So. Jetzt mein letzter Abschnitt. Absolutismus heilt sich nicht von selbst. Wie gehen wir eigentlich mit so einer Situation um? Ich habe also das sozusagen die in den Baugesetzen der Kirche verankerte Problematik geschildert, in einem zweiten Teil jetzt kurz beschrieben, was macht das mit den Menschen in der Kirche, mit den Akteuren der Kirche. Und jetzt möchte ich im dritten Teil, wenn Sie mir noch 10 Minuten geben, kurz skizzieren, wo ich vielleicht ja so etwas wie eine Richtung oder eine Perspektive sehe. Das Drama der Kirche besteht also darin, dass es für Reform, Erneuerung, auch für Protest keine verbindlichen Formen zur Verfügung stellt. Vergleich zum politischen Bereich: Wer in den 70er Jahren zum Beispiel unzufrieden war mit dem Umweltschutz, den es damals noch quasi gar nicht gab, der konnte in eine Bürgerinitiative gehen, der konnte vielleicht auch der gerade neu entstandenen Partei der Grünen beitreten und Politik machen, sich einbringen. Ich will damit nur sagen, da gab es Formen und Gefäße, in die man sich legitimerweise einbringen konnte, und diese Menschen konnten noch innerhalb ihrer eigenen Lebenszeit sehen, wie ihr Engagement wirksam geworden ist. Es hat sich wirklich etwas verändert mit dem Umweltschutz. So, noch nicht genug, aber es hat sich Wesentliches geändert. Und wer tätig ist, man kann auch in eine Partei eintreten, der wird merken, es ist zwar schwer, man muss gegen manche Windmühlenflügel da kämpfen, aber man kann etwas tun. Es gibt Gefäße dafür, ja? Es gibt Angebote zur Mitwirkung. Und zwar zur verbindlichen Mitwirkung. Das ist mir sehr wichtig, das Adjektiv verbindlich. Ja, wenn Sie in eine Partei gehen, können Sie dort für Ihre Gedanken und Überlegungen werben, und wenn Sie Mehrheiten gewinnen, können Sie Beschlüsse herbeiführen, und diese Beschlüsse sind dann bindend, die sind verbindlich. Und da haben Sie selbst verbindlich mitgewirkt an einer Veränderung. Oft nur im kleinen Bereich, aber das kann ja Kreise ziehen. Und das fehlt in der Kirche. Viele Menschen stellen sich jetzt, wenn man auf die Kirche guckt, die sich oft so als eine Kirche mit einer scheinbar ewig gültigen Struktur, mit einer Heiligkeit ihrer Struktur darstellt. Viele stellen sich die Frage, dürfen wir in dieser Kirche überhaupt etwas verändern? Dürfen wir an das rühren, was doch über Jahrhunderte gewachsen, vom höchsten Lehramt mit Ewigkeitsklauseln versehen wurde, oft für definitiv beantwortet erklärt wurde? Wenn ich an das apostolische Schreiben Ordinatio Sacerdotalis von Papst Johannes Paul II. Von 1994 denke, in dem er sozusagen die Debatte, ob der Zugang zum Weiheamt nur Männern vorbehalten ist, für definitiv beantwortet. Kann man in so einer Kirche eigentlich etwas verändern? Darf man da das überhaupt? Die Debatten um Reform und Erneuerung in der Kirche versandeten oftmals genau an dieser Stelle. Man hat sich oft vor die falsche Alternative gestellt gesehen, entweder ist man nicht einverstanden mit dem, was in der Kirche so ist, und dann muss man eben rausgehen, oder man bleibt drinnen, muss dann aber quasi alles schlucken. Ja? Und das kann es nicht sein. Generationen von Katholikinnen und Katholiken sind in den vergangenen Jahrzehnten über diesen Leisten geschlagen worden und mit ihrem Glauben daran beinahe auf Grund gelaufen. Betroffen sind davon beide Seiten, denn es fallen auf beiden Seiten Kosten an für ein nicht integriertes Verhältnis von Form und Inhalt. Die ins innere Exil gehen oder die gleich die Kirche verlassen, die leiden ja auch, weil ihnen oftmals etwas fehlt. die notwendige Gemeinschaft für ihr Glaubensbedürfnis. Und sie bleiben dann auf sich gestellt. Und die Verbliebenen spüren still und verborgen, wie ein überregulierter Glaube ausblutet und fremdbestimmt ist. Wie entkommt man jetzt dieser Sackgasse? Das möchte ich zum Schluss fragen, in der man immer wieder landet, wenn man nur ansatzhaft die Legitimität der bestehenden Ordnung anfragt. Und ich möchte jetzt nochmal auf das Recht kommen, weil ich da etwas finde, was vielleicht auch für die Kirche und für unser theologisches Denken hilfreich sein kann. Im staatlichen Recht gibt es eine interessante Konstruktion. Das nennt man die Radbruchsche Formel. Ganz einfacher Gedanke. Da geht es nämlich darum, was macht man, wenn in unserem staatlichen Recht wir uns an Gesetze halten müssen, die wir eigentlich als nicht gerecht empfinden. So, was ist es, wenn man Gesetze hat, Recht hat, das unserem tiefsten Empfinden nach ungerecht ist und nicht im Dienst der Gerechtigkeit steht? Und da gab es jetzt einen Rechtsphilosophen der Weimarer Republik, der hat gesagt, Gustav Radbruch, diese Radbruchsche Formel, und die lautet: Wenn also das Gesetz Forderungen aufstellt, die offenkundig als unerträglich ungerecht empfunden werden müssen, dann kann dem Recht die Bindungswirkung abgesprochen werden und Bürgerinnen und Bürger vom Rechtsgehorsam befreit werden. Bestimmte Gesetze, das ist die Idee von Radbruch, gelten dann gar nicht als Gesetze, die dürfen gar nicht beanspruchen, als Gesetz zu gelten, wenn sie eben nicht die tiefer liegende Gerechtigkeit auch zum Ausdruck bringen. Diese Formel war sehr wirksam in der Geschichte auch der Bundesrepublik Deutschland und die ist zum ersten Mal zur Anwendung gekommen, als es um einen Deserteur der Wehrmacht ging. Desertieren ist ja ein Vergehen, ja. Das Militär verlassen, die Einheit verlassen, von der Stange gehen und gehört bestraft. Und jetzt hat ein Gericht geurteilt, wenn man in Bezug auf die Wehrmacht ist dieser Fall ein Einzelfall anders zu bewerten, denn der Armee eines Unrechtsstaates anzugehören ist etwas anderes und kann nicht als Unrecht gewertet werden, wenn man diese Armee dann verlässt. Die Radbruchsche Formel ist auch etwa beim Urteilen zur Nürnberger Rassegesetzgebung zur Anwendung gekommen oder später in den 1990er Jahren nochmal bei den sogenannten Mauerschützenprozessen bezüglich der DDR-Grenze, des Schießbefehls an der DDR-Grenze. Jetzt kann man zur Kirche zurückfragen, Vergleich hängt natürlich wieder an ganz vielen Stellen, aber wo kann er vielleicht eine Perspektive aufzeigen? Gesetzliches Unrecht, und gibt es so etwas wie übergesetzliches Recht in der Kirche? Auch der Rechtsstaat hat eine Wahrheit, sofern ist der Vergleich dann gar nicht. Und diese Wahrheit ist bindend, nämlich der Maßstab einer größeren Gerechtigkeit, die sich an der gleichen Würde der Bürgerinnen und Bürger festmacht. So, nichts wäre in der Kirche notwendiger als eine ähnliche Rechtsfigur, als irgendetwas in unserer kirchlichen Verfassung, das uns auch hilft, über Situationen hinwegzukommen und mit Situationen umgehen zu können, in denen das Gottesvolk das tief empfundene Gespür hat, hier gibt es Satzungen des Kircheseins, die eigentlich zutiefst den biblischen Anliegen unseres Glaubens widersprechen. Was müsste ein solches Kriterium sein? Gustav Radbruch hat ja nur für das staatliche Recht gesprochen. Das muss man übersetzen für die Kirche. Und das will ich versuchen. Das Kriterium für den christlichen Glauben und die Kirche müsste sein, die biblischen Quellen des Glaubens in den Blick zu nehmen. Und wenn ich den Galaterbrief im 5. Kapitel aufschlage, erkenne ich eine wichtige Aussage. Da heißt es: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Damit ist das Grundthema des biblischen Glaubens aufgerufen und christologisch entfaltet. Nämlich, wir glauben an einen Gott, der Menschen dazu ruft, sein Volk zu sein. Und er tut dies, indem er sie, Exodus, in einem Akt der Befreiung in die Freiheit führt. Gott ist keiner, der den Menschen geschaffen hat, als ein Marionettenspieler, der seine Marionettenfiguren an Fäden steuert und hängen lässt, sondern Gott hat den Menschen mit einer geschöpflichen Freiheit ausgestattet, die ihm, das ist die Rückseite der Freiheit, Verantwortung auferlegt, mit dieser Freiheit umzugehen. Aber das Bild des Schöpfungsglaubens ist es eben nicht, dass dieser Gott uns satzhafte Gesetzlichkeiten diktiert, die wir befolgen müssen, sondern dass dieser Gott möchte, dass wir ihm in unserer geschöpflichen Freiheit eine Antwort geben, in unserer Zeit nach den Herausforderungen suchen, wie diese Antwort aussehen muss. Galater, das fünfte Kapitel. Wir glauben also an einen Gott, der Menschen dazu ruft, sein Volk in Freiheit zu sein. Und im 20. Kapitel des Exodusbuches heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus. Was könnte dieses biblische Verständnis von Freiheit heute eigentlich bedeuten? Könnte das nicht die Radbruchsche Formel für unsere Existenz als Rechtsunterworfene im römischen Katholizismus sein? Danach zu fragen, wie wir diesem Ruf als Christinnen und Christen, unserem Gott ein Volk zu sein, in Freiheit, befreit von diesem Gott zur Freiheit, wie wir diesem Ruf gerecht werden können? Und mir scheint, dass die Mauern der Unfreiheit, sozusagen das Ägypten, heute manchmal auch innerhalb der Kirche zu suchen sind. Wir müssen fragen, wo bin ich, wo sind wir als Glaubende daran gehindert, die in Gott zugesprochene Befreiung wirklich erfahren und in unserem Handeln umsetzen zu können? Wo dies möglich ist, da erfahren Menschen, was der Psalmist oder die Psalmistin bekennt, Psalm 18: Du hast den Weg vor mir frei gemacht. Nun kann ich ohne Straucheln vorwärts gehen. Damit ist gesagt, was das leitende Kriterium, der Verfassungsgrundsatz jeder Nachfolgeform und damit auch für den Erneuerungsprozess der Kirche sein sollte. Selbstverständlich, das will ich nicht leugnen, sind Traditionsbestände, auch religiöse Routinen und auch amtliche Interpretationshilfen wichtig und wertvoll. Aber sie müssen sich an diesem Leitkriterium der Botschaft vom befreienden, freiheitsschenkenden Gott messen lassen. Das ist jetzt mein letzter Satz, diese Botschaft vom befreiungsschenkenden, damit befreienden, jeden und jede in seine und ihre eigene Freiheit einsetzenden Gott, diese Botschaft ist der im kanonischen Recht zwar nicht niedergeschriebene, aber immerhin biblisch geoffenbarte Basissatz allen Kircheseins. Und was das jetzt für unser Kirchesein und für Ihr Kirchesein hier im Bistum Aachen bedeutet, darüber denke ich, werden Sie und werden wir an diesem Tag heute viel diskutieren. Und ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf alle Art von Rückfragen und die Diskussionen. Vielen Dank.